Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Die Gesundheitspsychologie beschäftigt sich mit der Erhaltung von Gesundheit, der Prävention und Behandlung von Krankheiten sowie den Faktoren, die zur Verbesserung von Wohlbefinden und Lebensqualität beitragen. Wow, eine lange Erklärung, die uns heute Daniela und Thomas Klimaschka auf das Wesentliche herunterbrechen. Ein lehrreiches Gespräch über das, was uns im Alltag krank machen und uns auch wieder gesunden lassen kann. Viel Spaß! Ich sitze hier gemeinsam mit Daniela und Thomas Klimaschka und es geht heute in unserem Podcast um das Thema Gesundheitspsychologie. Ein Thema, was eigentlich von dir, Thomas, direkt kam. Du hast es angesprochen und du wolltest was drüber machen. Warum denn überhaupt?
Das Thema Psychologie allgemein und im Besonderen dann mit der Verbindung zu Gesundheit ist etwas, was wir nicht zuletzt in den letzten 4 Jahren, denn vor 4 Jahren hatte Corona begonnen, mehr und mehr noch in den Fokus rücken konnten, denn wir haben gemerkt, dass viele, viele Menschen sich einfach unheimlich unwohl fühlten während und auch jetzt unmittelbar noch nach der Corona-Zeit. Mhm. Viele Dinge sind eingeprasselt auf die Menschen. Man musste sich quasi einsam machen. Ja, das war ja in dem Sinne eine Verordnung mehr oder weniger, bis irgendwann dann die Impfungen kamen. Dann war Versammlungsverbot, dies und jenes. Und nicht zuletzt in der Praxis haben wir vermehrt gemerkt, dass die Menschen einfach ja, psychologisch, sprich einfach gar nicht unbedingt das Körperliche primär zeigten, sondern einfach sich nicht wohlfühlten. Mhm. Ja, Depressionen nahmen zu. Körperliche Symptome konnten natürlich auch das andere als erstes zeigen, über die körperlichen Symptome sich Depressionen manifestieren. Und deswegen war das von meiner Seite so ein Thema, was ich denke, dass es unheimlich interessant ist für die Menschen. Wie kann man damit umgehen? Welche Tipps kann man ihnen geben? Wie kann ich mich verbessern? Auch in der Familie. Daniela beschäftigt sich enorm mit dem Thema seit einigen Jahren, um einfach auch den Kindern, nicht nur den eigenen Kindern, einfach viele Dinge an die Hand zu geben, wie man damit umgeht und was bewältigt.
Auch präventiv vielleicht, bevor es überhaupt zu solchen Erkrankungen kommt.
Genau, dass man auch präventiv und das nicht nur Kinder, sondern auch den älteren Menschen. Nicht? Also Depression im Alter ist ja auch eine der vorherrschenden Erkrankungen im Sinne auch, Menschen fühlen sich einsam. Mhm.
Wenn wir das jetzt herunterbrechen müssen, was ist eigentlich Gesundheitspsychologie? Kannst du uns das kurz erklären und allen, die den Begriff noch gar nicht richtig kennen?
Der Begriff Gesundheitspsychologie beinhaltet die Formen der auf das Wohlbefinden, der Begriff Gesundheit im Sinne der Weltgesundheitsorganisation ist ja ein Wohlbefinden auf verschiedenen Ebenen und in diesem Falle mit dem psychologischen Aspekt ein Wohlbefinden auf der psychischen Ebene, das heißt der nicht körperlichen Ebene.
Mhm. Du hast eben schon angesprochen, Probleme in diesem Bereich haben zugenommen. Wie wichtig ist denn Gesundheitspsychologie in deiner Arbeit als Arzt? Begegnet dir das wirklich täglich, dass du damit konfrontiert wirst?
Absolut. Sicher, wenn wir einen Vormittag oder Nachmittag mal passieren lassen, was in der Praxis vorfällt. Gerade heute einfach nochmal das Beispiel auch gebracht bei einem Patienten, dem ich dann so gesagt habe, Mensch, ich kann dich ja auf zweierlei Arten begrüßen. Ich kann jetzt sagen, ey, super, dass du wieder da bist. Und komm, setz dich mal. Ich kann aber auch sagen, hey, super, dass du schon wieder da bist. Das heißt, ich kann mit denselben Worten, mit anderer Betonung, unheimlich viel Gutes rüberbringen, gleichwohl aber auch unheimlich viel Negatives. Das heißt, der Mensch muss lernen, sich verbal anständig mit anderen Menschen zu unterhalten, um den anderen Menschen Gutes tun zu können. Das kann man auch nochmal auf einen anderen Punkt bringen. In aller Regel ist es so, wenn wir, wenn wir zum Beispiel mal das Wort aber nehmen, fällt mir auch nicht immer so einfach, dennoch ist es ganz anders, ob ich das Wort aber verwende oder ob ich das Wort gleichwohl verwende. Mhm. Aber ist etwas, was direkt was Abstoßendes hat. Nicht, wenn man sagt, Mensch, ich gehe in eine Position kontra gegen irgendetwas. Mhm. Und beim Wort gleichwohl, das klingt doch ganz anders, klingt doch viel weicher oder dergleichen. Mhm. Nicht?
Was du meinst. Es geht ja schon in den sprachwissenschaftlichen Bereich rein. Ich sage immer und oder ich versuche immer und.
Ja, und ist auch ein gutes Bindewort.
Weil sonst das, was du vorher gesagt hast, im Grunde direkt vergessen ist. Exakt. Und wenn du sagst, das war gut, aber, dann ist das ganz, war gut, schon wieder gelöscht.
Ganz genau. Du sagst auch gerade was ganz Richtiges. In erster Linie sollte man so auf den anderen reagieren, dass man zunächst etwas Positives sagt, um dann die Kritik, die man rüberbringen möchte, in einem zweiten Teil unterzubringen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass in der Tat auch diese Bindewörter korrekt gewählt werden, denn sonst kommt das Positive überhaupt nicht mehr an. Mhm. Nicht? Und wie du das gerade am guten Beispiel auch mit dem Bindewort und gesagt hast, das klingt natürlich auch schon anders.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon diese Patient-Arzt-Kommunikation angesprochen. Mhm. Ich denke, das ist bei diesem Thema ja auch ganz besonders wichtig, eine gute Kommunikation zu haben, damit sich vielleicht auch der Patient, die Patientin öffnen kann bei so einem Thema.
Absolut. Der oder die Patientin muss das Gefühl haben, sich gut aufgehoben zu fühlen, sich wahrgenommen zu fühlen, um dann aus dem, was er aus den wenigen Minuten, die einem ja meistens nur im Tagesverlauf bleiben in der Behandlung, den größtmöglichen Nutzen zu finden. Mhm. Und das ist das Ziel.
Hast du da, ich nenne es jetzt mal, psychologische Techniken? Oder das psychologisch weg, Techniken, um die Beziehung zu deinen Patientinnen und Patienten zu verbessern, um denen schnell auf einer näheren Ebene einfach zu begegnen?
Die Techniken, die man heute oder die ich heute anwende, sind in dem Sinne, muss man schon sagen, selbst erworben. Das, was wir im Studium lernen, ist bei mir jetzt auch schon über 28 Jahre her. Andererseits auch nicht so ausgeprägt in der Gesprächsführung, was du dann auch mitnimmst für später. Das heißt, in dem Sinne, du musst es üben. Ja, also üben. Und in dem Sinne sind es ja solche sogenannte Balint-Gruppen im Studium, und die gefordert werden, sodass einfach mit Selbstreflexion gearbeitet wird, damit einfach Verbesserungen stattfinden können. Mhm. Ich hatte das Glück, dass ich in den letzten Jahren auch von einer Pharmafirma, wo ich auch Vorträge im Sinne des Impfwesens gemacht habe, wo man auch in solche sprachwissenschaftlichen Dinge eingeführt wurde, wo man das einfach erlernen durfte oder noch Tipps bekommen hat, so gehen wir damit um, wo man selbst gefilmt wurde, wie man spricht, wie man vorträgt, wie die Körpersprache dabei ist. Da gibt es auch das ganz einfache Beispiel, Arme vor dem Körper verschränken, geht im Gespräch mit dem anderen, vor allem im 1-zu-1-Gespräch, überhaupt nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, wie ich meine Arme halte, wie ich gestikuliere, um einfach dem anderen zu zeigen, du bist wahrgenommen, du bist aufgenommen und du wirst ernst genommen und wir wollen dir was Gutes.
Du hast eben gesagt, in der Praxis nimmt es zu, dass Patienten mit Beschwerden kommen, die in den psychologischen Bereich eher zu verorten sind. Kommen die Patientinnen und Patienten schon damit an oder sind das oft eher dann körperliche Beschwerden, wo du dann ein bisschen nachforschen musst? Wie ist das?
Du sprichst es sehr, sehr gut und richtig an. Es ist eher Letzteres. Das heißt, die wenigsten sagen von sich aus, mir geht's nicht gut und sowas. Es gibt zwar welche, die sagen, boah, ich bin total ausgebrannt, ich habe jetzt irgendwie, oder mir geht's nicht gut, ich fühle mich depressiv. Die Regel ist es aber nicht. Die Regel ist eher, dass bestimmte körperliche Symptome da sind. Das kann alles sein. Das kann ein Herzklabastern sein, das können Bauchschmerzen sein, das kann ein immer wieder auftretender Durchfall in bestimmten Situationen sein. Also da gibt es keinerlei Symptome, die nicht da reinpassen würden.
Okay.
Und das ergibt sich auch meistens erst dann mit der Zeit. Jetzt ist es im Hausärztlichen so, dass man zum Glück viele Patienten schon über Jahre, Jahrzehnte kennt. Und einem dann bei solch langen Arzt-Patienten-Verhältnissen so etwas natürlich schneller auffällt. Mhm. Und dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel schneller helfen. Mhm. Eigentlich das Problem in solchen Situationen ist nur häufig, du musst dir auch sicher sein, dass du keine organische Problematik übersiehst. Mhm. Das heißt, in der Regel wird erst eine gewisse organische Diagnostik stattfinden, um dann zu sagen, nee, hier haben wir wirklich nur das Problem mehr auf der psychischen Ebene. Mhm. Und im Mittelalter wussten die Menschen ja auch schon, es gab ja Geist, Körper und Seele. Und Anima Forma Corporis war, wenn ich mich recht entsinne, war es Thomas von Aquin, der das gesagt hatte, im 18. Jahrhundert, wo dann entsprechend solche Kombinationen schon da in der Sichtweise waren. Das heißt, der Körper kann nie gesund sein, wenn der Geist nicht gesund ist oder wenn die Seele nicht gesund ist. Mhm. Das heißt, es gehört einfach untrennbar zusammen. Mhm. Das ist auch sicherlich in der heutigen Medizin so. Nur aus zeitlichen Gründen findet die sprechende Medizin oftmals ja nicht so statt.
Mhm. Es ist ja auch oft noch ein Tabuthema, immer noch. Genau. Hast du das Gefühl, dass das bei dir in der Praxis auch einfach leichter von den Lippen geht, darüber zu sprechen in den letzten Jahren? Oder ist da immer noch für dich so das Gefühl, da ist irgendwo so eine Grenze?
Also es ist schon, also ich finde schon, dass es leichter geworden ist. Nicht zuletzt über die Corona-Zeit. In der Praxis ist man unter 4 Augen oder gegebenenfalls unter 6 Augen, wenn jemand noch jemanden mitgebracht hat, den er gern dabei hätte. Mhm. Ansonsten ist er alleine mit mir und kann solche Dinge einfach ansprechen, weil er sich aufgehoben fühlt. Und da ist das Schönste für uns natürlich, er kann ja alles erzählen. Durch die Schweigepflicht darf nichts nach außen getragen werden. Das ist eine der schönsten Errungenschaften im Wesen des Arztseins, dass es diese Schweigepflicht gibt, weil man einfach verpflichtet ist, einfach das für sich zu behalten. Und das gibt den Menschen die Möglichkeit, sich äußern zu können mit Geheimnissen, die nicht irgendwo nach außen oder anders wie preisgegeben werden. Mhm.
Lass uns doch gerne mal ein bisschen inhaltlich auch reinschnuppern in das Thema. Wir hatten im Vorgespräch schon das Thema Stress, der ja ganz, ganz eng auch mit dem Thema Gesundheitspsychologie zusammenhängt. Welche Auswirkungen hat denn Stress auf die körperliche Gesundheit und auch auf die psychische?
Stress selber hat gravierende Auswirkungen auf die eigene Psyche und auch die eigenen körperlichen Befindlichkeiten. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der dem Stress immer nur so gewappnet ist. Ich habe immer viel um die Ohren, gar keine Frage. Und freue mich auch, dass Daniela das immer so unterstützt entsprechend, weil sie schon gewisse Skills, also Merkmale an der Hand hat, wo sie merkt, hey, da muss ich ein bisschen so eingreifen, da muss ich das so nehmen, da kann ich dann auch ein positives Feedback geben, um da einfach dran zu bleiben, dass sich Stress nicht irgendwo potenziert, um dann ganz massiv negative Auswirkungen zu haben. Und gerade diese Befindlichkeiten, wir haben ja mittlerweile über das Internet viele Möglichkeiten und diese neuen Medien sind auch mit einer der wesentlichen Faktoren, die dazu beitragen, dass sich mitunter Stress potenziert, dass sich psychische Probleme potenzieren. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die auch irgendwann merken, Mensch, ich kann überhaupt nicht mehr ohne mein Smartphone sein, ich kann mein Handy gar nicht mehr weglegen. Viele ältere Menschen, für die ist es sicherlich zum einen Segen, dass es diese Dinger gibt, weil sie einfach aus der Einsamkeit irgendwo auch rauskommen können. In Chats oder dergleichen. Andererseits kann es natürlich auch Fluch sein. In Chats kann ich beleidigt werden und dergleichen. Und das ist immer einfacher in Chats oder eher mitunter anonymisiert, als wenn man sich gegenüber sitzt. Und da ist die Hemmschwelle einfach eine ganz andere. Und da ist es ganz wichtig, dass man lernt, einfach Dinge an der Hand zu haben, wie ich dann damit umgehe. Wir haben ja auch am Leifert Campus haben wir auch entsprechende Kurse beziehungsweise Lernunterrichte, die den Umgang mit den Medien und dergleichen den Kindern beibringen, damit es einfach möglichst erst gar nicht zu solchen Problemen kommt, die natürlich nie generell von der Hand zu weisen sind, dass, dass es sie nicht mehr geben wird. Also dafür sind einfach Menschen Menschen und keine Maschinen.
Daniela, vielleicht kann ich dich jetzt mit ins Gespräch ein bisschen bringen, wo Thomas dich auch gerade schon ansprach, zum Thema Stressbewältigungsmechanismen. Ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viel und du kennst dich gut damit aus. Kannst du uns ein paar Tools, ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, was ich tun kann, um meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit im besten Falle schon präventiv gut zu erhalten?
Ja, das ist ja ganz interessant. Also ich habe mich ja schon Jahre, wie er sagt, damit beschäftigt. Und das ist insofern auch interessant oder für mich war das am Anfang sehr neu, was da alles dran hängt. Also wie vielschichtig das ist. Also ich sag mal, dass Yoga oder Meditation gut tun, das weiß ja jeder. Das zu machen.
Vielleicht noch nicht jeder.
Ja, aber noch viele, also da haben es schon mal gehört. Aber auch dahin zu kommen. Also ich sag mal, ich habe das am Anfang auch versucht. Einfach, habe gesagt, meditieren. Ja, aber es ist ja unheimlich schwierig. Und dass man das aber auch einfach über Traumreisen machen kann, die man hört. Oder sogar über, das ist heute ja schon jede Menge, also eigentlich hat fast jeder ein Smartphone mit einer Musik-App oder so, ob das Spotify ist oder was anderes, wo es dann auch gezielt, wenn man das eingibt, schon nur Musik gibt oder Klänge, die einen auch runterbringen. Und was ich dann anders auch so spannend fand, dass es zum Beispiel auch sowas ist wie Ernährung. Je nachdem, was man isst, also Fast Food zum Beispiel, weiß man auch, schmeckt lecker, ist aber halt nicht gut, dass das aber auch einen massiven Einfluss halt nicht nur auf die Körperfülle vielleicht hat und auf die Herzgesundheit, sondern auch auf die psychische Gesundheit oder Zucker.
Warum ist das so, wenn ich da gerade mal einlenken darf?
Ja, warum ist das so? Also wir haben ja in dem Sinne drei klassische Nahrungsbestandteile, Fette, Kohlenhydrate, also Zucker und Eiweiße, die Proteine. Der größte Nahrungsbestandteil sind in der Regel die Zucker, die Kohlenhydrate. Und wenn wir zu viele Zucker zu uns nehmen, verändert sich die Darmflora, es verändern sich, sagen wir mal so, natürlich auch die Blutzuckerwerte, wie bei Diabetikern, die das natürlich sehr genau wissen. Und dadurch können sich gerade über die Darmflora ganz, ganz massiv das darmständige Immunsystem verändern. Dadurch können sich dann ja, Anfälligkeit für Infekte verändern. Und Kohlenhydrate sind ja oftmals diese ganzen schnell wirkenden Kohlenhydrate, die sind ja auch oft dann schnell verbraucht. Mhm. Nicht? Und danach kommst du dann irgendwo in ein Loch rein, ja, wo du dich dann eher gar nicht gut fühlst und du willst wieder was essen, weil du dann dieses Suchtverhalten zum Zucker selbst erlernst. Mhm. Und in der heutigen Zeit legt man schon jetzt mal mehr Wert darauf, guck mal, dass du mehr Proteine, also mehr Eiweiße hast. Nicht? Mhm. Puddings, die in den Läden angeboten werden, sind dann mehr proteinreich, nicht? Dass man einfach die Zucker daraus reduziert, damit die Leute einfach mehr Eiweiße einfach zu sich nehmen können. Eiweiße sind ja nun mal die Grundgerüstbestandteile, sei es in der Muskulatur, sei es in anderen Stützgeweben, in dem Sinne mit die wichtigsten Grundgerüstbestandteile des Körpers. Und wir haben ja früher bei Übergewichtigen immer gedacht, Mensch, der isst zu viel Fett oder dergleichen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Mhm. Natürlich ist Fett immer noch etwas, was nicht so toll ist. Aber das Hauptproblem in unserer heutigen Ernährung ist einfach die zu zuckerreiche Ernährung.
Mhm. Das heißt, Daniela, du würdest auch eher zu einer zuckerarmen Ernährung
raten? Genau, also wir gucken, dass wir eigentlich zumindest den Industriezucker so gut wie irgend geht, wenn nicht sogar nahezu weglassen, dann eher zu anderen Sachen greifen, wie Datteln oder ähnliches, was dann zumindest auch noch, auch Süßigkeiten, wo mit Datteln, mit Datteln gesüßt sind, weil die auch noch Mineralstoffe und andere gute Stoffe haben und sind genauso lecker und süß, ne? Und auch sowas wie Koffein zum Beispiel. Nicht jeder verträgt es per se. Manche merken es am Magen oder sonst wie. Aber es hat auch eine wahnsinnige Auswirkung auf die Psyche oder auf den Stress. Wenn du halt morgens schon ganz früh auf nüchternen Magen Kaffee trinkst, kann das halt den Cortisolspiegel extrem ansteigen lassen, was wiederum dazu führt, dass du vielleicht unruhig wirst oder einfach den Stress gar nicht so verarbeiten kannst, wie du es sonst könntest. Und ja, so gucken wir also, dass wir das machen. Oder Alkohol, wir sind mittlerweile so, dass wir wirklich kaum noch Alkohol trinken, beziehungsweise halt wirklich gezielt dann das auch genießen oder zu besonderen Gelegenheiten, weil das halt auch wirklich Auswirkungen hat, was mir früher nie so bewusst war. Ne? Also
Das sind alles ja auch Dinge, die sehr langfristig wirken. Also wenn ich jetzt heute anfange zu meditieren, bin ich wahrscheinlich morgen noch nicht der entspannteste Mensch der Welt. Wie lange dauert es nach deinem Empfinden, bis sowas auch greift, wo man wirklich so, also man muss ja auch dranbleiben. Ich glaube, das ist oft das Schwierige. Man nimmt sich das vor, ich mache das jetzt, das tut mir gut. Aber das ist ja morgen noch nicht so.
Genau, das stimmt. Also ich finde, also wirklich, man sagt ja so, also mindestens 21 Tage, vielleicht manche reden auch von mehr. Ich finde auch, man muss es eine gewisse Zeit machen. Auch wie Sport ist auch so ein Thema, was man wirklich natürlich für die körperliche Gesundheit machen sollte, aber auch für die psychische. Und wenn es nur, wenn man gar nicht mehr machen kann, das Spazierengehen, überhaupt raus in die Natur, ist wahnsinnig toll. Erst recht, wobei, wenn man das, also man muss es halt machen, wirklich mit einem offenen Auge und Ohr irgendwo. Wenn ich mir dabei dann noch aufs Handy gucke, bringt das auch nicht mehr so viel. Aber wirklich diese Natur genießen, da einfach einen Spaziergang machen. Wer halt nicht mehr Sport machen kann, aus irgendwelchen Gründen oder möchte, das bringt halt auch schon was. Und ich glaube, es geht einfach um die Regelmäßigkeit. Und dann zeigt sich das sogar relativ schnell. Beziehungsweise zumindest ist das so mein Empfinden oder meine Erfahrung, wenn ich es dann mal bisschen schleifen lasse, weil ist ja gerade alles toll, merke ich es auch direkt, das, was fehlt. Dass es mir nicht mehr so gut geht oder halt, dass es mir wirklich fehlt.
Ja.
Das habe ich gemerkt.
Ich nutze das, vielleicht kann ich das noch ergänzen, liebe Jenny, ich nutze das auch sehr, sehr gern. Ich laufe ja in der Regel zweimal die Woche, möglichst dreimal die Woche. Wir haben auch einige Läufer dann dabei, also eine kleine Laufgruppe und ich kann mich kaum erinnern, dass ich jemals irgendwelche Ohrstöpsel mal benutzt habe, also quasi kleine Lautsprecher oder große Lautsprecher beim Laufen. Es ist viel schöner, auch die Natur irgendwie zu erhören, zu ersehen. Gerade wenn man zu zweit oder zu dritt läuft, das ist natürlich nochmal motivierender, dann kann man sich untereinander unterhalten. Denn es geht hier auch gar nicht um Schnelligkeit oder dergleichen, sondern es geht eher darum, den Gemeinschaftseffekt in das körperliche Ausdauertraining zu integrieren. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Ja. Kannst du erklären, warum Sport diese positiven Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann?
Also beim Sport, wissenschaftlich ist es ja relativ einfach. Wir setzen ja durch den Sport und jeder, der schon mal längere Strecken gelaufen ist, also über eine halbe Stunde, merkt irgendwann, dann fängt es an, es geht einem einfach leichter von der Hand. Nicht? Und dann werden bestimmte, es werden bestimmte Stoffe, Botenstoffe, Serotonin vor allem freigesetzt, die einfach dieses Glücksgefühl mit sich bringen. Und man hat ja zum einen dann dieses schöne Glücksgefühl, man hat auch zum anderen dann das Gefühl, Mensch, ich habe jetzt was gemacht. Mhm. Ja, das heißt, ich habe für mein Gesundheitsempfinden psychologischer Art was gemacht. Ich habe aber auch für mein körperliches Gewichtsempfinden was gemacht. Das heißt, in der Regel nimmt man natürlich übers Laufen irgendwo auch ab. Wenn ich natürlich schwitze, muss ich diesen Elektrolytverlust irgendwo wieder reinholen, gar keine Frage. Trotz alledem, ein regelmäßiges körperliches Ausdauertraining ist natürlich klasse. Mhm. Ja, und wir wissen auch mittlerweile, derjenige, der nicht gerne körperlich Ausdauer trainiert, der kann auch körperlich anders trainieren, und zwar mit Gewichten. Wir haben, als ich den Diabetologen gemacht habe vor über 20 Jahren, war die Devise noch körperliches Ausdauertraining. Ja, und möglichst idealerweise dreimal die Woche, mindestens mal 20, besser über 30 Minuten. Und heutzutage ist es eher so, dass wir wissen, ein gezieltes Krafttraining ist mindestens genauso effektiv wie ein gezieltes Ausdauertraining. Ja. Das heißt, es ist ja nicht jedem gegeben, Ausdauer zu trainieren, sondern manch einer geht ja ganz gerne mal ins Fitnessstudio oder macht zu Hause etwas mit Gewichten oder Kraft kann ich natürlich auch ohne Gewichte trainieren. Mhm. Und das ist sicherlich, wenn ich es lang genug und häufig genug mache, auch ein mindestens ebenbürtiger Effekt. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, uptown funk you up, come on, dance. jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. What a Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey.
Können wir gerade mal auf die Begriffe eingehen, die du eben so nebenbei genannt hast. Serotonin zum Beispiel. Wenn ich dich jetzt frage, was muss im Körper möglichst viel vorhanden sein, damit ich mich gut fühle, und was ist oft leider vorhanden, wenn ich mich nicht gut fühle?
Also Serotonin kennen wir aus den auch antidepressiven Medikamenten. Da geht es in der Regel viel über den Serotoninhaushalt. Es gibt Serotonin-Wiederaufnahmehemmer als Medikamente. Es gibt dann noch Medikamente, die Serotonin und Noradrenalin, die Wiederaufnahme hemmen. Also Noradrenalin ist auch ein Botenstoff, der so etwas vermittelt. Das ist auch in gewisser Weise ein Botenstoff, der bei Stress ausgeschüttet wird. Im Sinne von Fluchteffekt oder dergleichen. Nun haben aber auch solche Botenstoffe natürlich mehrere Wirkmechanismen und mehrere Wirkungsmöglichkeiten. Die heute modernsten Antidepressiva, zumindest die wir auch in der Allgemeinarztpraxis verwenden, sind halt so sogenannte Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Und diese Botenstoffe vermitteln eher positive Effekte. Nun gibt es auch Botenstoffe, die negative Effekte vermitteln können. Diese Botenstoffe sind auch durchaus vielschichtig und die treten durch bestimmtes Ernährungsverhalten. Daniela hat es eben gesagt, wenn wir zu zuckerreich uns ernähren, wenn wir zu wenig von anderen Nahrungsbestandteilen generell haben, treten solche Botenstoffe letztendlich auch auf. Oder aber andersrum formuliert, die positiven Botenstoffe, die wir haben wollen, wie Serotonin, sind zu schnell verbraucht. Das heißt, die stehen uns nicht lange genug zur Verfügung. Ja. Und deswegen arbeiten wir ja mit diesen antidepressiv wirkenden Medikamenten, dass die Serotonin-Wiederaufnahme Hemmung machen, dass ich also diese positiven Botenstoffe einfach länger zur Verfügung habe.
Ja. Kann man das im Blut auch sehen, dass man zum Beispiel den Cortisolspiegel misst?
Kann man morgens missen. Der Cortisolspiegel hat ja einen Tag. Tagesrhythmik, ja. Nicht? Und das kann ich schon sehen, indem ich den auch ins Verhältnis zu anderen Stoffen stelle. Das sind halt leider keine originären Kassenleistungen, die müssten die Menschen letztendlich selber bezahlen. Deswegen ist es aus meiner Sicht immer motivierender, dass man sich bestimmte Eigenheiten angewöhnt, die auch dazu führen, dass diese Botenstoffe länger vorhanden sind und die negativen Botenstoffe quasi zurückgehen. Also Cortisol an sich gesehen ist ja kein negativer Stoff. Nur wenn wir zu viel von Cortisol haben, tut uns das nicht gut, weil der Stress einfach zu sehr überwiegt. Wir brauchen natürlich Cortisol, um einfach auch unseren Überlebenstrieb des Fluchtreflexes oder sonstige Sachen aufrechterhalten zu können. Ein zu viel ist aber wie bei anderen Dingen auch. Die Dosis macht das Gift. Habe ich zu viel von etwas, ist das nie gut. Habe ich zu wenig, ist es natürlich auch nicht gut.
Könntest du nur anhand eines Blutbildes erkennen, ob ein Mensch eine Depression beispielsweise oder eine Angsterkrankung hat? Gibt es da so ganz grob Grenzwerte oder ist das etwas, was wirklich auch immer sehr abhängig ist von dem, was der Patient erzählt?
Also ist durchaus eher ja, ich will nicht nur sagen rein subjektiv, man merkt schon, ob es einem Menschen nicht gut geht, ob er in die Depression reingeht. Es gibt natürlich dann im Blut diese Werte, die man bestimmen kann, und trotz alledem kann ich nie hundertprozentig sicher sein, das ist dann so. Also hier gibt es kein A und B, hier gibt es einfach Übergänge. Nicht? Und von daher, wenn wir jetzt uns dem Beispiel mal widmen, Vitamin D wird ja oft als Sonnenhormon bezeichnet. Nicht? Viele wissen hier bei uns in der Gegend gar nicht, dass es beim Vitamin D, da gibt es auch immer diese Diskussion, muss ich K2 dazu nehmen? Die Studiendaten sind da eher uneinheitlich. Das kann zu einer verbesserten Aufnahme führen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Das ist vergleichbar mit dem Schilddrüsenhormon. Ja, wenn ich das Schilddrüsenhormon wirklich konstant auf nüchternen Magen nehme, brauche ich weniger Dosis, als wenn ich dazu was gegessen habe, weil die Aufnahme einfach dann gehemmt ist. Das heißt, ich muss dann eine höhere Dosis einfach aufnehmen. Kann nichtsdestotrotz den gleichen Effekt dabei erzielen. Bei dem Vitamin D ist es so, dass wir einfach in einem Bereich wohnen, wo im Sommer, selbst auch im Sommer, immer nur, das steht auch bei Wikipedia, auf einer Linie Köln-Erfurt-Dresden, auf diesem Breitengrad, nur von 10 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags Vitamin D in der Haut gebildet werden kann. Im Winter, ich sage den Menschen immer, von Oktober bis März ist Winter, überhaupt nicht, null. Da kriegen wir gar kein Vitamin D hier. Das heißt, wir müssen leider Vitamin D substituieren. Das heißt, wir müssen es ersetzen und dazugeben.
Würdest du das jedem tatsächlich empfehlen? Also kann man bei jedem von einem Mangel ausgehen?
Wenn man keine klassischen Dinge ersetzt, kannst du hier in unserem Breitengrad bei jedem von einem gewissen Mangel ausgehen. Der kann stärker sein, der kann weniger stark sein. Man muss sich ja auch mal überlegen, von 10 bis 14 Uhr im Sommer, die meisten Menschen arbeiten ja in der Zeit.
Ja.
Muss man ja auch mal sagen. Nicht? Und viele schützen auch ihre Haut zurecht, damit es keinen schwarzen Hautkrebs gibt.
Nicht?
Und von daher sind es viele Dinge, die man einfach auch beachten muss, um einfach dann auf diesen richtigen Weg oder auf diese richtige Bahn zu kommen, um seine psychische Gesundheit zu optimieren. Das heißt, es gibt nicht den einen Faktor, oder den Faktor kann ich natürlich optimieren, muss aber auch die anderen Faktoren im Auge behalten, wie, was Daniela eben sagte, Meditation, eventuell bestimmte körperlichen Einsatz bringen, um mich einfach psychisch besser zu fühlen. Das heißt, das ganze Thema ist schon sehr, sehr vielschichtig, um letztlich zu einem guten Ergebnis zu gelangen.
Wir werden gleich hoffentlich nochmal auf die Verhaltensweisen zurückkommen, Daniela. Jetzt waren wir aber gerade bei den Supplementen. Das finde ich ganz spannend. Vitamin D, hast du gesagt. Gibt es noch so klassische Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, wo man drauf schauen sollte, wie man da steht?
Also in der Tat, Vitamin D ist eines der wichtigsten Dinge. Ansonsten würde ich durchaus anbringen, was sehr hilfreich sein kann, gerade bei psychischem Unwohlempfinden. Das wäre dieses Ashwagandha. Ashwapro gibt es ein Präparat, was man ganz gut erwähnen kann. Da ist noch Magnesium, Zink. Oder korrekter gesagt, da sind noch Magnesium, Zink und Vitamin B6 drin. Das heißt, die B-Vitamine, die Gruppe auch der B-Vitamine ist sehr, sehr wichtig. Wir wissen auch, dass Zink zum Beispiel Testosteronproduktion fördern kann. Das heißt, wir müssen nicht einen Testosteronmangel beim Mann rein nur durch Testosteron ersetzen, sondern wir können da auch auf solche Spurenelemente wie Zink zum Beispiel zurückgreifen, die auch einen positiven Effekt darauf hat. Testosteron ist ja nicht nur für den Mann für bestimmte Dinge wichtig, sondern ist auch für die Frau wichtig, weil Testosteron auch für manche Kontinenzprobleme bei Harninkontinenz, also wenn man auf Deutsch gesagt undicht wird, ja, das hat einen Zusammenhang auch mit dem Testosteron, was auch bei Frauen vorhanden sein muss. Nicht? Und diese Hormone werden alle gebildet aus dem Cholesterinring. Deswegen braucht auch der Körper selbst zu bildendes Cholesterin, was ja in der Leber gebildet wird. Und da geht es natürlich dann nachher darum, dass nicht zu viel, dass es zumindest in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Würden wir jetzt die Cholesterinsynthese komplett unterdrücken, wären wir nicht in der Lage, bestimmte Hormone wie Cortisol, Testosteron, Östrogene, Progesteron, also auch die weiblichen Geschlechtshormone, die auch der Mann in gewissen Mengen besitzen muss, in der Lage zu bilden. Das heißt, es geht immer wieder um ein Gleichgewicht.
Ja. Das klingt auch sehr umfangreich, was du gerade erzählst. Wir springen noch mal ganz kurz zu Daniela. Du hattest eben Verhaltensweisen gesprochen, die sich langfristig auswirken. was kann ich kurzfristig tun? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Angst- oder Panikstörungen kommen und ich bin in einer Situation, wo ich mich total unwohl fühle oder wo auf einmal ganz viel Stress hochkommt, gibt es auch Akutmethoden, die ich vielleicht anwenden kann? Also mir fällt jetzt Atmung zum Beispiel ein.
Atmung ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Also vor allen Dingen, da gibt es ja Regeln, wie man am besten atmet, ob man das im Kasten oder ansteigend. Aber ich glaube, vor allen Dingen wichtig und einfacher zu merken ist, dass man versucht, tief einzuatmen, logisch, idealerweise in den Bauch rein und dann möglichst lange ausatmen. Das ist eigentlich schon mal das, was man sich am einfachsten merken kann, dass das Ausatmen länger dauert als das Einatmen.
Warum ist das wichtig? Du hattest eben im Vorgespräch auch das Nervensystem mal erwähnt.
Das hat einen direkten Einfluss auf das Nervensystem. Genauso wie man zum Beispiel, also ich meine, das kann man vielleicht nicht mitten in der Öffentlichkeit machen, aber wenn man so einen Angstanfall hat oder überhaupt sich unwohl, nervös fühlt, wenn man sich einfach mal schüttelt wie verrückt, ob man auf die Toilette geht oder in einen anderen Raum, wo halt, ich meine, es sieht ja in der Menschenmenge vielleicht komisch aus, aber wirklich einfach mal versucht, alles locker zu lassen und den Stress oder das Unwohlsein abzuschütteln. Das sieht man ja im Tierreich bei, ich weiß gar nicht, ob es Katzen auch machen, aber Hunde machen es auf jeden Fall, die sich oft schütteln oder gähnen. Wenn man sowas wirklich provoziert, das hat einen direkten Einfluss auf das Nervensystem. Also, und das wirkt wirklich direkt. Oder aber auch, dass man sich die Arme so überkreuz macht, auch wenn wir eben gehört haben, dass man das im persönlichen Gespräch vielleicht nicht machen sollte, aber wenn man das macht und streicht sich so sanft über die Oberarme oder klopft so leicht, das bringt auch direkt das Nervensystem so ein bisschen runter. Das sind halt ganz einfache Techniken, die man leicht und schnell anwenden kann.
Ja, dieses Klopfen, das kenne ich jetzt persönlich auch. Warum genau wirkt das? Und wie sollte man das am besten machen?
Also beim Klopfen gibt es zum Beispiel den Punkt auf dem Brustbein, den man klopft, da wo die Menschenaffen sich morgens beim Aufwachen draufklopfen. Ja, man kriegt einfach besser Luft dabei. Nicht? Also Klopfen bringt Sauerstoff, bringt mehr Luft. Die Akupunktur macht sich das auch entsprechend bei diesem Punkt dann zunutze und das kann ich halt selbst auch durch Akupressur. Also dieses Klopfen ist ja nichts weiteres als irgendeine Akupressur.
Ja.
Und es gibt ja viele verschiedene Punkte, die ich auch akupressieren statt akupunktieren kann. Das heißt, ich klopfe irgendwo drauf oder drücke nur den Punkt. Es gibt einen Herzpunkt am Unterarm, den ich drücken kann, wenn ich mich irgendwo unwohl fühle oder habe Angst oder dergleichen. Da kann ich mich drüber beruhigen, sodass das die Chinesen würden wahrscheinlich sagen, über die Meridianlaufbahnen dann irgendwo geht. Hier kann man einfach auch generell sagen, bei diesem Klopfen, gerade im Brustkorbbereich, das bringt auch Luft, Sauerstoff dann.
Diese Techniken, die du jetzt gerade genannt hast, Daniela, kann ich die auch präventiv
auf jeden Fall
machen? Also nicht nur in der Akutsituation, sondern auch präventiv, dass das mein Nervensystem langfristig
Weil es ist ja bei den wenigsten, es muss ja gar nicht so stark sein, dass man Angst- oder Panikattacken oder Depressionen hat, sondern ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten haben wirklich ein absolut reguliertes Nervensystem, was auch ganz klar ist, was auch in der Natur der Sache liegt, auch in unserer Zeit heute, die einfach so schnelllebig ist. Man ist ständig erreichbar, dauernd prasseln irgendwelche Informationen auf einen ein. Die Nachrichten, also ich kenne es jetzt aus Bekannten- oder Familienkreis, die Welt wird ja immer schlechter. Vielleicht in gewissen Teilen, aber per se ist es ja nun mal so, wir wissen es auch einfach viel mehr, als es früher der Fall war. Ja. Weil wir ja 24/7 von irgendwelchen Nachrichten beeinflusst werden. Da kann es auch durchaus hilfreich sein, einfach keine Nachrichten zu gucken. So. Also ich sage immer, ich habe das auch eine ganze Zeit lang so gemacht, dass ich wirklich versucht habe, keine oder kaum Nachrichten zu konsumieren, weil die wichtigen Sachen erreichen einen sowieso über Gespräche oder Ähnliches. Aber ich setze mich halt nicht bewusst hin und schalte es an. Natürlich lese ich auch Zeitungen, aber einfach das auf ein gesundes Maß, was für mich persönlich, und das kann bei jedem ja ganz anders sein, gesund ist, zu reduzieren. Das macht auch schon viel. Und um nochmal auf das Nervensystem zu kommen, also dieses auch dieses Streicheln oder Klopfen, das ist was dem Nervensystem per se Sicherheit simuliert irgendwo. Und dadurch, in dem Moment, wo das sich sicher fühlt, wirst auch du ruhiger und fühlst dich sicherer. So kann das auch sein, also das hilft zum Beispiel auch, wenn man über den Rasen läuft, barfuß, wohlgemerkt. Also das ist ja, die einen sagen, das kommt sicherlich auch noch dazu, das ist eine Erdung, die man wieder hat, die wir heute gar nicht mehr so haben. Aber das hilft dann halt auch das. Oder gewisse einfach Pendelbewegungen. Ob das jetzt ein Schlenkern des Oberkörpers oder der Arme sind, so Drehbewegungen, oder man sieht das ja auch oft im Fernsehen, vielleicht in so Filmen, Leute mit Traumata, die sich vor- und zurückschaukeln oder so. Das ist tatsächlich was, was man unbewusst oftmals macht, was man aber auch vorbeugend einfach machen kann, weil es das Nervensystem runterreguliert. Mhm. Und all die Sachen kann man natürlich vorbeugend machen, weil dann kommt es erst gar nicht so weit.
Und ich glaube, Unsicherheit ist ja auch ein ganz großes Thema, was jetzt wieder in das reinspielt, was du am Anfang gesagt hast, Thomas, dass es in der Corona-Zeit so extrem zugenommen hat, wo ja überall ein ganz, ganz krasses Unsicherheitsgefühl geherrscht hat, was eigentlich so richtig auch nie wieder weggegangen ist, habe ich das Gefühl.
Nee, das ist in der Tat unterschwellig sicherlich noch vorhanden, zumal auch, alle mussten erstmal lernen, wie gehen wir denn damit überhaupt um? Sowas hatten wir ja hier in Mitteleuropa überhaupt noch nie gehabt. Nicht? Und das Thema Sicherheit im Umgang mit Dingen, die wir nicht gewohnt sind, ist sicherlich auch etwas, was dann nicht unbedingt zur Gesundung und zum Wohlbefinden beiträgt. Nicht?
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, was glaubst du, wie sich das Thema Gesundheitspsychologie entwickeln wird in der Zukunft?
Ich denke, dass es muss und es wird ein hohes Ausmaß auch in der Medizin bekommen. Gesundheits-Apps gibt es ja mittlerweile, die auch sogar verschrieben werden können. Ja? Das muss ein hohes Ausmaß bekommen, weil wir damit die Möglichkeit haben, gerade präventiv vieles zu tun. Und die Präventionsmedizin im Sinne der Vorsorge ist ja das, womit auch das Gesundheitswesen letztendlich dann Geld spart. Weil alles, was ich präventiv gut mache, hilft mir dabei, kurativ nicht unbedingt einschreiten zu müssen. Sprich, heilend muss ich nichts, ich muss nichts heilen nachher, also kurativ angehen, was erst gar nicht kaputt gegangen ist oder gar nicht krank geworden ist. Deswegen ist die Gesundheitspsychologie im Sinne der Präventivmedizin sicherlich etwas, was uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten enorm nach vorne bringen wird und da auch vieles, vieles drüber kommt, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht so unbedingt erahnen. Right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are. Right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious?
Too school for cool. And you treat it like a fool. You can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass.
vielleicht darf ich euch auch fast zum Abschluss fragen, was ist so euer persönlich wichtigstes Tool, was ihr im Alltag einsetzt, wo ihr gesagt, Mensch, das hat wirklich für mich so einen Wandel gebracht. Dann ging es mir besser oder geht es mir besser?
Also für mich kann ich sagen, also zum einen mal halt so gewisse Übungen einfach, die man mal schnell, wie ich eben schon gesagt habe, zwischendurch machen kann, aber auch Dankbarkeit. Also wirklich abends, ob das jetzt ein Dankbarkeitstagebuch ist oder man einfach überlegt und sich einfach abends mal sagt, was war eigentlich gut heute. Und das, da findet man immer was. Das kann man theoretisch, muss man auch nicht abends machen, kann man ja auch zwischendurch, weil immer kann man irgendwas finden. Und wenn es nur das Dach über dem Kopf ist, was man hat, dass man trocken ist, das Bett, in dem man schläft, die Sonne, die heute geschienen hat, oder das Tier, was ich streicheln konnte, oder das Kind, was gelacht hat, oder irgendwas. Also man wird immer, man kann tausend Dinge finden, aber wenn man das regelmäßig macht, und ja, vor allen Dingen halt Regelmäßigkeit, egal in allem, dass man es regelmäßig macht, lieber weniger intensiv, aber regelmäßig. Das war für mich so der Gamechanger, muss ich sagen.
Thema Dankbarkeit, ja, kann ich auch direkt unterschreiben. Bei mir ist es auch noch zusätzlich, also mir bringt der Sport enorm viel. Nicht immer zwingend im Sinne von Leistungssport. Ich bin zwar schön im Profiradsport tätig, wo wir auch gerade heute beim Giro d'Italia die Etappe gewonnen haben. Das ist totale Freude pur. Das selbst rausgehen. Ja, wir laufen sonntags morgens um 9 Uhr immer unsere 10 Kilometer. Das hat sich so verfestigt in unserer Läufergruppe. Das ist einfach toll. Da nimmst du viel Energie mit. Und auch ansonsten, wenn jetzt ein anstrengender Tag war, gestern Abend bin ich nochmal 5, 6 Kilometer gelaufen. Das bringt einem oder bringt mir jetzt auch dann viel. Wenngleich das Thema Dankbarkeit, das heißt das Positive, am Tagesende nach vorne stellen. Das ist enorm wichtig. Und auch das zu erkennen.
Und ich glaube auch, das nochmal zu sagen, so ein bisschen die Selbstverantwortung zu kommen. Weil ich glaube, bei ganz vielen ist das noch so, boah, wenn mich was ärgert, dann ist ja der andere schuld, ist ja ganz klar. Oder wenn ich wütend bin, bin ich auf irgendwen und irgendwas wütend, dass ich das aber trotzdem eigentlich selbst in der Hand habe, das zu bestimmen. Zum einen, was
wie
ich
man damit umgeht, meinst du?
Sowohl nahrungstechnisch als auch im Außen, über Social Media, über Fernsehen, was ich eigentlich konsumiere, das habe ich ja alles selbst in der Hand. Und wie ich damit umgehe, was auf mich einprasselt, auch. Dass mir einfach die Lebenszeit dann auch zu schade ist, die ja doch begrenzt ist und keiner weiß, wie lange sie ist, dass ich die versuche, möglichst auszukosten und halt, ja, dankbar zu sein, somit auch den Neid, ich muss nicht neidisch sein, wenn ich auf mich gucke und gucke, wie ich das am schönsten und am besten mache. Und ja, und dann sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Aber halt wirklich, dass ich selbst in der Hand habe und das bestimmen kann.
Und hier greift dann auch noch der alte Merksatz aus dem Studium. Repetitio est mater studiorum, also die Wiederholung ist die Mutter allen Studierens, das heißt, ich muss es immer wieder machen, ich muss es mir immer wieder sagen, ich darf immer wieder dankbar sein, da darf auch die Religion mit reinspielen, das ist auch etwas, ich bin auch ein gutgläubiger Christ, mir hilft auch mein Glaube an Gott, das kann anderen, das darf auch gerne Glaube an Allah oder was auch immer, die Art der Religion spielt für mich keine Rolle, einfach die positiven Dinge aufzunehmen, sich immer wieder aufzusagen und immer wieder zu wiederholen. Immer wieder dran zu bleiben.
Was für eine schöne Symbiose dessen, was ihr jetzt gesagt habt und wie viele gute Impulse da auch bei waren. Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer schnappen sich jetzt so ein Dankbarkeitsbuch, vielleicht auch direkt am Sonntagmorgen und fangen an, was reinzuschreiben. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Daniela und Thomas Klimaschka, vielen Dank.
Wir danken auch.
Gerne, ja.
Ich gehe heute wahnsinnig beseelt aus diesem Gespräch, weil es wirklich ein richtig schönes Gespräch war, was ich persönlich auch sehr genossen habe und wo ich selbst wieder das eine oder andere mitnehmen konnte. Und genau das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen auch, dass Sie ein paar Impulse mitnehmen konnten, ob es jetzt das Dankbarkeitsbuch am Abend ist, die Atem- oder Klopfübungen oder einfach nur die Hinweise, was Ernährung und Bewegung betrifft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren, vor allen Dingen einen wunderbar gesunden Sonntag und sage, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.